Gott segne euch, schönen guten Morgen. Preis dem Herrn für jeden, der zum ersten Mal da war, unsere Gäste und alle, die sich auf den Weg gemacht haben. Es geht um ihn. Leben kommt von ihm und den brauchen wir. Wir fangen an und preisen ihn erst, danken ihm auch mit einem Lied. Auf dem Weg, den du gehst, da will er unser Führer sein. Jeden Schritt, den du machst. Auf dem Weg, den du gehst, wo dein Leben aussteht, Gottes Haupt schaut nach dir. Jeden Schritt, den du machst, ob du schläfst oder wachst, Gottes Haupt schaut nach dir. Schaut nach dir. Schaut nach dir, was du tief auch bewegst, er ist hier. Schaut nach dir, schaut nach dir, ganz gewiss, Jesus Christ, schaut nach dir. Wenn du Pläne noch hast und du kommst nicht zur Rast, Gottes Augen, schaut nach dir. Gott wird warnen dein Herz, wenn's nicht geht, himmelwärts. Gottes Augen schaut nach dir, schaut nach dir, schaut nach dir. Was du dir aufbewegst, er ist dir. Schaut nach dir, schaut nach dir, ganz gewiss. Vergiss nicht zu danken. Das wollen wir tun.
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenke in Jesus, vergibt er dir gern. Du darfst ihm so wie du genug, wie ungnädig ist er, viel mehr.
rüstete im Wüstenland der Sünd und Schmach, und nichts befriedigte mein Herz doch. Doch eines Tages kam ich zum Kreuze Christi hin, wo Lebenswasser floss so reich für mich. Trinke von dem Lebenswasser.
Heute erquicken wird es nicht, wirklich.
weiter als der Kosmos. Der Mensch kann das nicht ergreifen eigentlich. Gott ist Gott und wir sind nur Menschen. Aber trotzdem, in diesem kleinen Etwas will Gott wohnen, das ist schon was Besonderes, der weiter ist als der Kosmos. Ja, zünde an dein Feuer. Da gibt es etwas, was brennen kann im Herzen. Eine Liebe zu ihm, zu deinem Nächsten. Und das soll heller leuchten, glühen für ihn.
Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir.
bist mein Zufluchtsort. Die Menschen fliehen, Menschen sind auf der Flucht. Aber wohin? Wir fliehen zu ihm. Da möchte ich Bruder Klaus übergeben. Einbergungsort für jeden.
Du. Mein Zufluchtsort, ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr, wann immer mich Angst befällt.
Ich freue mich, hier zu sein, und wir grüßen uns in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Eine wunderschöne Sache, Chance, die Möglichkeit, die man hat, in dieser Zeit das zum Ausdruck zu bringen, das mitzuteilen, das weiterzugeben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich glaube, nicht nur der hier vorne steht, sondern alle von uns sind Botschafter an Christi Stadt. Und ich vertraue, dass wir heute Morgen wirklich uns mehr bewusst wird, was das heißt, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Amen. Und vielen Dank für die Einladung, Bruder Klaus, und dass wir hier eine Zeit verbringen und mit euch hier uns freuen über das, was Gott für euch getan hat, auch hier für euch in der Gemeinde in Bad Zwesten, was Gott hier für euch getan hat. Und ist wunderbar, ich weiß, wie das ist, wenn man sucht und macht und tut und irgendwann öffnet sich eine Tür und plötzlich ist man da, dann weiß man irgendwo, gut, der Herr scheint etwas vorzuhaben, der Herr scheint irgendetwas da zu haben. Und das ist einfach eine Freude, die wir haben, und auch eine Freude, die ich habe, dass man, ich denke, vorstellen muss ich mich nicht, ich glaube, ihr kennt mich alle, wer ich bin, und ich achte es wirklich ein großes Vorrecht, heute Morgen hier zu sein. Und auch das Thema, was Bruder Klaus hatte für dieses Wochenende, das Oberthema hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen. Die Anforderungen an eine christliche Gemeinde, also nicht nur an eine Gemeinde, sondern eine christliche Gemeinde, eine Gemeinde des Neuen Testaments. Und dann auch eben als ein bisschen als weiteres Thema, wie war denn das eigentlich mit der ersten Gemeinde, mit der Urgemeinde, mit der Urchristengemeinde? Und weil das sind wir heute. Wir sind heute im Endeffekt die Urchristengemeinde, nicht als Kopie, sondern als Fortsetzung. Das sollen wir heute sein. Und da freuen wir uns drüber. Wir wollen wirklich das vielleicht, ich gebe mir Mühe, dass wir das in den Zeitrahmen reinkriegen. Wenn ihr zu müde werdet, steht Augenblick auf vielleicht, schüttelt die Beine und dann, das stört in so einer Versammlung absolut nicht. Vielen Dank für die Musik. Ich möchte vielleicht beginnen, währenddem ihr steht, damit ihr auch nicht länger stehen müsst, möchte ich etwas lesen aus 2. Mose. Und das ist sicherlich ungewöhnlich, dass man für die neutestamentliche Gemeinde ist eigentlich das Neue Testament da. Ne? Für eine christliche Gemeinde ist eigentlich das Neue Testament da. Ne? Ab da gibt es eigentlich erst eine christliche Gemeinde. Ne? Deswegen ist da, aber ich habe bewusst, oder mir kam diese Bibelstelle aus 2. Mose, Altes Testament, weil das Prinzip Gemeinde ist nicht neu, ist auch nicht vor 2000 Jahren, hat das noch nicht begonnen, sondern das Prinzip oder der Wunsch oder der Ursprung liegt eigentlich viel vorher. Und das wollen wir, dort drin mit 2. Mose beginnen. Und ich denke, das hätte ich auch gemacht, auch wenn heute vielleicht Geschwister oder Menschen das erste Mal hier gewesen wären. Ich glaube, dass wir gleich, während wir die Bibel lesen, weil wir verstehen auch, die Bibel ist nicht nur Neues Testament, sondern die Bibel ist auch das Alte Testament. Deswegen wissen wir, dass auch das Alte Testament für uns sehr wichtig ist. Und das verstehen wir alle, das Alte Testament, Neue Testament ist wie das Gleichgewicht, was einen Vogel hält beim Fliegen. Und wenn man nur das Neue Testament hat, dann kann man recht schnell einseitig werden. Und das bedeutet, man fliegt dann nicht so, wie man fliegen könnte. Und deswegen wollen wir wirklich das Alte Testament mit reinnehmen und dann auch gleich einfach Prinzipien sehen. Denn im Alten Testament sind Schattenbilder gelegt, sind eigentlich Typen gezeigt, die wir im Neuen Testament dann in Realität finden. Ja, und das sind wir auch. Aber das ist wunderbar beschrieben. 2. Mose 25, damit ihr nicht länger. 2. Mose 25 möchte ich lesen. Vielleicht den ersten Vers. 2. Mose 25, den ersten Vers. Und das, weil das ist ganz wichtig. Das wird so wie ein Prinzip durchlaufen. Weil das sind die Anforderungen an eine christliche Gemeinde. Es sind nicht die Anforderungen eines Menschen an eine christliche, nicht die Anforderungen von Bruder Klaus an eine Gemeinde und auch die Anforderungen von mir, sondern es sind die Anforderungen Gottes an seine Gemeinde. Ja? Deswegen ganz wichtig, dass wir sehen, 1. Mose 25, Vers 1, und der Herr redete zu Mose und sprach. Also es ist Gott, der zu Moses redet und zu Mose spricht. Und was macht Moses? Mose spricht dann zu den Menschen. Also es ist interessant zu sehen, dass Gott nicht direkt zu den Menschen spricht, sondern dass Gott immer ein Gefäß hat, jemanden hat, durch den er spricht, durch den er das weitergibt. Okay, und dann nur Vers 8, damit wir nicht alles lesen. Das Vers 8, das ist eigentlich mir ganz, ganz wichtig. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, sollt ihr es machen. Amen. Also Gott sagt im Endeffekt zu Mose, ich sage mal, wir springen da wirklich rein, du sollst das alles machen, wie ich es dir sage und wie du es weitergibst an die Kinder Israel, aber der Grund ist, ich möchte bei euch wohnen. Okay, das ist der Gedanke, der dahinter steht. Lass uns vielleicht noch beten miteinander. Himmlischer Vater, wir danken dir auch an diesem neuen Morgen für dein Licht zur Abendzeit, was du gesandt hast, Vater, um Dinge einfach deutlich zu machen und klar zu machen, damit wir verstehen, was machen wir hier eigentlich jetzt auf dieser Erde? Warum sind wir hier? Auch warum sind wir vielleicht in einer Gemeinde? Warum wird es immer bis zum Ende Gemeinden geben, Herr, die deinen Namen groß machen, wo Menschen sein können, Zuflucht suchen können, wo Menschen dein Wort hören? Warum das bis zum Ende sein wird? Warum du bis zum Abschluss eine Gemeinde haben wirst? Wir bitten dich einfach, dass du uns hilfst dabei, oh Herr, dass wir nicht nur einfach Zuschauer sind, auch heute Morgen nicht nur zuschauen, zuhören, sondern dass wir mittendrin sind, dass wir mitspielen, dass wir nicht nur auf der Tribüne sitzen und uns das Ganze mal angucken, sondern dass wir den Mut haben, aufzustehen und mitzuspielen und dabei zu sein. Hilf uns heute Morgen dabei, Herr, in diesem großen Fest, in diesem großen Ablauf, unsere Rolle zu finden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. 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 Gott segne euch. Ihr könnt euch setzen. Und ich glaube, sicherlich, wenn wir an Gemeinde denken, und ich möchte das vielleicht so ein klein bisschen ausholen, eben wenn wir an Gemeinde denken, denken wir auch ganz logischerweise an ein Gebäude. Und es ist schon interessant, als ich kam und ich wusste, das Gebäude ist hier in Bad Westen irgendwo, wisst ihr, nach was ich Ausschau gehalten habe, um das Gebäude zu finden? Nicht nur nach dem Straßennamen, sondern ich habe geguckt, ist da irgendwo ein Kreuz zu sehen? Ja, ist da irgendwo etwas zu sehen? Ich habe nicht nach einem Fußball geguckt, ob da ein Fußball zu sehen ist oder irgendwo ein Tischtennisschläger oder sowas, sondern ich habe geguckt, ist da irgendwo ein Kreuz zu sehen? Also wir sehen, es gibt schon alleine das zeigt, dass es gewisse Merkmale gibt, die dir sagen, aha, das ist also die Gemeinde. Dort ist also die Gemeinde. Ne, es macht es also, ich will nicht sagen in dem Sinne Anforderung, aber doch irgendwo ist es eine Anforderung. Ich glaube, dass wir eine christliche Gemeinde sind, dazu gehört das Kreuz, dass das Kreuz da ist. Ich glaube, das Kreuz darf einfach nicht fehlen. Ich meine nicht nur bildlich, sondern prinzipiell. Das macht eine christliche Gemeinde aus. Das ist ein Merkmal oder auch eine Anforderung an eine Gemeinde. Das ist ein und so, als ich kam, dachte ich schon, das zeigt schon eigentlich irgendwo das Gebäude. Aber auch, das wissen wir auch, dass im Endeffekt das Gebäude, das, was wir auch Gemeinde nennen, Gemeinde, Gebäude, nennen wir auch Gemeinde. Wir gehen zur Gemeinde, sagen wir auch. Aber es ist, und das zeigt es eigentlich schon auch im Prinzip. Aber wir wissen auch, dass die Urgemeinde, die erste Gemeinde, eigentlich nicht von Anfang an ein Gebäude hatte, so wie dies, ein Gemeindegebäude. Na, hatte sie nicht. Sondern die Urgemeinde, die erste Gemeinde, wenn wir es so wollen, die ja damals eigentlich aus mehr oder minder aus Juden bestand, erst später wurde sie eigentlich, kamen die Nationen dazu oder die Heiden dazu, aber bestand eigentlich aus Juden, ne, die erste Gemeinde. So, sie hatten eigentlich noch kein Gebäude in dem Sinne, sondern viele versammelten sich noch in Häusern, ne, in ganz normalen Häusern, machten dann einen Platz frei. Das ist, glaube ich, auch schön, werden wir gleich zurückkommen auf 2. Mose, aber das möchte ich so ein klein bisschen als Grundlage sehen, damit wir wirklich sehen, dass das Gemeindegebäude eigentlich genauso wie 1. Mose, wie wir gelesen haben, die Hütte Gottes, die Stiftshütte Gottes, ein Typ und ein Beispiel ist, nur von etwas spricht. Ne? Also während dieses Gebäude wir als Gemeinde bezeichnen, dürfen wir und müssen wir akzeptieren, dass Gott euch als Gemeinde haben möchte. Er möchte jeden Einzelnen als seine Gemeinde haben. Als sein Haus, als sein Wohnhaus, als sein Ort. So wie wir in 2. Mose gelesen haben, Gott sagt, pass auf, zu Mose, und er sagte, du machst das, sag den Kindern Israel, sag ihnen das so, so und so sollen sie es machen, das und das möchte ich haben, das und das sind die Dinge, das mache ich alles, damit ich bei euch wohnen kann. Ja, damit ich wirklich zu euch, und wohnen bedeutet nicht einfach nur, sondern im Endeffekt dwell, es ist im Englischen, dwell ist noch mehr wie einfach wohnen, sondern es bedeutet sich ausbreiten, es bedeutet leben können. Kennt ihr alle vielleicht von früher eine IKEA-Werbung? Die fand ich immer recht interessant. IKEA hat mal eine Werbung gebracht, wohnst du noch oder lebst du schon, glaube ich, das war die Werbung. Und ich dachte, das ist sehr, sehr passend irgendwo. Ne? Also es ist irgendwann, du wohnst, aber irgendwann beginnst du, anfängst zu leben. Das bedeutet, du lebst dich aus. Und genau das hat Gott vor eigentlich mit der Gemeinde. Deswegen hat er eine Gemeinde. Gott möchte sich ausleben. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen können. Deswegen gibt es eine Gemeinde, oder? Weil Gott sich ausleben möchte. Und diesem Gedanken wollen wir ein klein bisschen folgen. Aber ich möchte zuerst ganz kurz auch Paulus nehmen, dass wir sehen, die erste Gemeinde eigentlich, wie sie begonnen hat und wie Paulus eigentlich damals schon das Wort Gemeinde in den Mund nahm und es ein bisschen anders darstellte oder es abhob von dem Gebäude. Ja, also es ist ein Gemeindegebäude, ein Gebäude. Aber auch das Gebäude hier, es ist wirklich hergestellt und ich muss sagen, es ist über Geschmäcker kann man streiten, aber wir wissen, wie Gott seine Gemeinde haben möchte. Das wissen wir und so gestalten wir sie und das findet Gott schön. Okay? Das ist das, was er schön findet. Lass uns vielleicht ganz kurz Römer 16 Paulus auch nehmen und es ist wieder, ich glaube, sehr sehr bestechend. Wie Paulus, das ist der Brief an die Römer, ist wieder Paulus, der hier redet. Und haltet das von Anfang an in Gedanken. Es ist eigentlich nicht Gott, der auch zur neutestamentlichen Gemeinde war es eigentlich, könnt ihr sehen, ist es im Endeffekt eigentlich Jesus oder besser gesagt, es ist Paulus gewesen, der eigentlich den größten Teil der Sachen der neutestamentlichen Gemeinde mitgab. Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass Gott so handelt, Gott. Also Gott geht nicht dabei und redet zu jedem Einzelnen. So tat er es auch im Alten Testament schon nicht. Er ging nicht zu jedem Israeliten, sondern er sagte Mose, hör zu, du bringst das zu dem Volk, du sagst, was ich möchte, du sagst meinen Wunsch und dann komme ich und wohne bei ihnen. Das war Gottes Prinzip, so hat er das gemacht. Und so sehen wir das interessant, eigentlich von Anfang an, so sehen wir das eigentlich. So, dass wir, und das bedeutet auch, dass wir Gott beginnen zu verstehen, wie er ist und wie er redet, ne? Wie er Dinge macht. Hier sagt Paulus in Römer 16, Vers 3, da sagt er, es ist eine relativ einfache Schriftstelle, einfach nur damit wir sehen, wie Paulus damals schon irgendwo die Gemeinde von dem Gebäude abhob. Da sagt Paulus hier, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihr eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht alleine ich danke, sondern auch allen Gemeinden der Nationen, die Gemeinde in ihrem Haus. Also ihr seht, hier spricht er tatsächlich von einer Gemeinde in ihrem Haus. Er sagt also, sie hatten also kein Gemeindegebäude, sie hatten damals ein Haus. Bei Priska und Aquila hatten sie eine Gemeinde im Haus. Und dann sagte Paulus, grüßt mir die Gemeinde in eurem Haus. Ne? Also ihr versteht, das war also irgendwo, hier hebt es schon ab. Hier zeigt Paulus schon, dass es einen ganz kleinen Unterschied gibt, aber dass es ein Prinzip ist. Ihr habt ein Haus, ein Gemeindegebäude, ein Haus oder vielleicht ein Gebäude, aber dann geht es um die Gemeinde in dem Gebäude. Dann geht es um die Gemeinde in dem Haus. Okay? Ich denke, das macht er. Lass uns ganz kurz noch zu den Kolossern schreibt er das auch. Vielleicht ganz kurz Kolosser 4, Vers 15. Da endet Paulus den Brief an die Kolosser. Und er sagt hier, grüßet die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Also wieder hebt Paulus ab und sagt, pass mal auf, es ist das Haus da versammelt man sich, aber es geht im Endeffekt um die Gemeinde. Grüßt mir nicht das Haus, sondern grüßt mir die Gemeinde. Okay, zu zeigen irgendwo, wir kommen, ein Haus ist wichtig, ein Gebäude ist wichtig, aber es spricht eigentlich nur von dem, was Gott vorhat, was sich darin versammelt. Dann ganz kurz noch zu Philemon, Brief an Philemon, eigentlich ähnlich. Und das wollte ich so ein bisschen mit reinbringen, dass wir wirklich verstehen und dass wir wirklich sehen, auch die Gemeinde, auch euer Gebäude hier, das ist wunderbar. Aber Gott geht zur Gemeinde, wisst ihr das? Gott geht zur Gemeinde täglich. Aber Gott, versteht ihr, aber wenn ihr nicht hier seid, darf ich das so sagen, wenn ihr nicht hier seid, ist Gott auch nicht hier. Sondern im Endeffekt seid ihr heute die Gemeinde, seid ihr heute der Tempel. Und das ist Gottes großes Verlangen mit der Gemeinde. Und wenn er kommt, dann kommt er und er möchte es sich gemütlich machen. Okay, Philemon 1, Vers 2. Einfach nur ein kleiner Hinweis, was er sagte. Paulus, ein Gefangener Christi, Jesu Christi, Timotheus, dem Bruder, Philemon, dem Geliebten und unserem Mitarbeiter und Apphia, der Schwester und Archippus, unserem Mitarbeiter und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Also auch Philemon scheint sein Haus geöffnet zu haben und sie hatten eine Gemeinde. Seht ihr, es war das Gebäude, aber es ging, Paulus ging es nicht so sehr, grüß mir das Haus, sondern grüß mir die Gemeinde. Es ging also Paulus tatsächlich hob hier und zeigte hier, dass es wirklich einen Unterschied gibt, den wir verstehen müssen zwischen der Gemeinde und zwischen der Gemeinde. Zwischen dem Haus, zwischen dem Gebäude und der wahren Gemeinde. Und das müssen wir, ich glaube, heute auch in unserem Leben verstehen. Dass, wenn Gott zur Gemeinde kommt, dann kommt er nicht einfach nur in ein Haus. Sondern dann kommt Gott, dann möchte Gott zu seinen Kindern, zu seiner Gemeinde kommen. Dann möchte Gott wirklich zu ihnen kommen. Okay, und wenn er kommt, und ich glaube, das finden wir, wie wir gelesen haben, speziell mit einer christlichen Gemeinde, glaube ich, muss das noch einen ganz besonderen Wert haben. Oder eine ganz besondere Bedeutung haben. Denn eine christliche Gemeinde hat im Hintergrund den Tod von Christus. Das bedeutet, die christliche Gemeinde entstand ja eigentlich durch den Tod von Christus. Ja, durch den Tod von Christus, dass er starb, dass er auferstand und dass er gen Himmel fuhr. Und dann sagte er noch zu ihnen, ich und der Vater werden zu euch zurückkommen. Und was sagt er? Und werden wohnen. Also wir kommen nicht zurück um zu Besuch, sondern wenn wir zurückkommen, dann wollen wir wohnen. Okay? Und das ist interessant, glaube ich, dass wir das verstehen. Gerade die christliche Gemeinde, ich glaube noch mehr, darf ich das sagen, wie die alttestamentliche Gemeinde, wenn ich das so sagen darf. Aber die christliche Gemeinde noch mehr sollte das beginnen zu verstehen, weil hier war Jesu, hier war Gott, der seinen einzig geborenen Sohn gab, als ein Opfer oder als eine Bezahlung. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr klar, wenn wir verstehen, wenn jemand sich wirklich ein Haus erwirbt und der bezahlt einen hohen Preis dafür, dann ist für mich klar und sichergestellt, dass er in dem Haus machen kann, was er möchte. Weil das sein Haus ist. Er hat es gekauft und hat dafür bezahlt. Und wie er sich dann das Haus einrichtet, versteht ihr, wie er dann das Haus macht, wie er dann das Haus haben möchte, das ist wirklich ihm überlassen. Ja, und ich glaube, das ist ihm überlassen, das sage ich ganz bewusst, weil Paulus sagt, glaube ich, zu den Korinthern spricht Paulus, er sagte, ihr seid mit einem teuren Preis erkauft. Deshalb gehört ihr euch nicht selbst. Also wir müssen verstehen, dass wir uns nicht gehören. Ich weiß nicht, ob wir Amen sagen können dazu, aber ihr gehört euch nicht. So viel wie ihr denkt, ihr konntet nichts dafür, dass ihr auf die Erde kommt. Ihr konntet nichts dafür, dass ihr Gaben habt, ihr konntet nichts dafür, dass ihr intelligent seid, da konntet ihr nichts dafür, da habt ihr nicht viel gearbeitet. So seid ihr auf die Erde gekommen. Also im Endeffekt dürfen wir verstehen, alles was wir sind, sind wir durch die Gnade Gottes. Und wir, glaube ich, dürfen und müssen verstehen heute, dass wir alle, ja das ist, ich denke, eine wunderbare Schriftstelle ist das zweiten Korinther, ich glaube, ich habe sie irgendwo, zweiten oder 1. Korinther 6, 19 und 20. Vielleicht kannst du das kurz bringen, 1. Korinther 6, 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr nicht euch selbst gehört. Also ihr gehört euch nicht selbst. Machst du einen weiter. Hier heißt es, denn ihr seid teuer erkauft worden. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also im Endeffekt, Moment mal, da hat jemand einen immensen Preis bezahlt für euch. Und aus dem Grund gehört ihr euch nicht selbst. Ich weiß, dass es heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich darüber zu sprechen, aber wir gehören uns nicht selbst. sondern er ist für uns gestorben. Deswegen die christliche Gemeinde ist eigentlich gegründet und begründet, hat ihren Ursprung in dem Tod von Christus. Weil dort wird sicher, pass mal auf, ich bezahle jetzt einen Preis, Gott, der ist auch nicht nur Jesus im Endeffekt, sondern es war Gott, der seinen einzigen Sohn gab. Der Gott, der die Welt mit sich selbst versöhnte. Und dann verstehen wir auch, warum wir in 1. Mose gelesen haben, dass es Gott war, der dieses Verlangen hatte. Da war Jesus noch gar nicht geboren. Sondern es war Gott, der zu Mose sagt. Deswegen können wir das eigentlich von Anfang an der ganzen Bibel sehen, dass es eigentlich ein Verlangen Gottes ist. Dass nur durch Jesus in einen Bereich erhoben wurde, der außergewöhnlich ist. Und das ist eine christliche Gemeinde ja heute. Das sollte eine christliche Gemeinde sein heute. Aber wir sehen, im Endeffekt war es Gottes großes Verlangen. Es war Gottes großes Verlangen, dass er wirklich einen Platz hat, dass er ein Gebäude hat, einen Ort hat, einen Umstand hat. Und wir alle wissen, dass im Endeffekt diese Stiftshütte, von der Mose sprach, der Tempel, im Endeffekt ihr seid. Habt ihr alle gelesen, was Paulus hier sagt? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also ein Wohnort. Dort, wo der Heilige Geist wohnen möchte. Dort, wo er zu Hause sein möchte. Und wisst ihr, ihr versteht, wenn ihr irgendwo zu Hause seid, wirklich zu Hause seid, dann kommt das, was ihr seid, raus. Oder? Sagst du nicht, wenn du Leute einlädst oder fühl dich wie zu Hause? Das sollte man sich gut überlegen, ob man das sagt. Weil da weiß man nie, was die Person, die das meint, dann irgendwann macht, oder? Weil wenn er sich wirklich sagt, ja, Moment, stopp. Wenn ich mich zu Hause fühlen soll, dann mache ich das, was ich bei mir zu Hause mache. So, ihr versteht? Und wenn ihr Gott einladet und sagt, okay, fühl dich zu Hause, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn Gott macht, was er macht, wenn er zu Hause ist. Ja, und ich glaube, das ist das, was heute manchmal so schwer verstanden wird. Was Gott macht, wenn er sich zu Hause fühlt. Was Gott macht, das werden wir ganz kurz mit ein paar Beispielen nachher noch sehen. Was Gott macht, wenn er sich zu Hause fühlt, er zeigt sich, er zeigt, was in ihm steckt. Er offenbart sich. Und das ist das, was er macht, wenn er sich in deinem Hause wohlfühlt. Und wer möchte ihn heute Morgen nicht, wer möchte nicht, dass er sich wohlfühlt heute Morgen, oder? Ich möchte nicht, dass er zu meinem Haus kommt und sagt, nee, lass mal, da bleibe ich lieber. Oder ihr habt manchmal, kommt ihr in Städten, ich sage ja nicht Häuser, in Städten, da geht ihr gleich wieder raus und sagt, nee, lass mal, hier muss ich jetzt nicht sein, oder? So geht mir das jedenfalls. Manchmal kommt man in den Bereich, das wisst ihr alle, kommt in den Bereich, ist die Musik zu laut, oder ist irgendwas, da sagt ihr, oh nee, lass mal, also hier muss ich jetzt, hier werde ich nicht wohnen. Und so ist Gott auch. Er hat Bereiche und er hat Dinge, die er mag. Er hat Dinge, die ihn sich wohlfühlen lassen. Und wir, ich glaube manchmal, das wird uns vielleicht ein paar Beispiele nachher noch sehen, wir werden überrascht sein, was Gott alles tun kann, wenn er sich wohlfühlt. Was er wirklich machen kann, wenn er sich wohlfühlt. Ne, was er von sich zeigen kann, wenn er sich wohlfühlt. Ganz kurz dabei bleibend, das werden wir nicht lesen, weil das ist, wenn ihr es lesen wollt, sehr interessant, 2. Mose 25 bis 31 und dann 35 bis 40. Das lesen wir nicht, weil hätten wir das gemacht. Die ganzen Anforderungen, die Gott jetzt mitgibt, dem Mose. Die ganzen Anforderungen, die Gott hat, wie er sich sein Haus, seinen Wohnort vorstellt und wie er ihn haben möchte. Das ist interessant, machen wir nicht jetzt, aber könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne mal durchlesen. Es ist 2. Mose 25 bis 31 und 35 bis 40. Dort sagt Gott dem Mose, pass mal auf, so, das ist meine Vorstellung, das ist meine Anforderung, so möchte ich das haben, dann komme ich und dann wohne ich. Ne? Das ist schon immens. Deswegen, als wir über die Anforderungen sprachen an eine Gemeinde, da habe ich ja zu Bruder Klaus gesagt, da ist am einfachsten, wir lesen das Neue Testament. Dann wissen wir, was Gott möchte von seiner Gemeinde. Kann ich einzelne Punkte rausstellen, aber Gott hat etwas und das ist nicht die Anforderung, das war nicht die Anforderung von Mose. Moses sagte nicht, also pass mal auf, so müsst ihr das machen und dann, sondern Moses war nur ein Sprachrohr, der weitergab, was Gott ihm gesagt hatte. Und das verstehen wir, Paulus war im Endeffekt nur ein Sprachrohr, der weitergab, was Gott wollte mit dieser neutestamentlichen Gemeinde. Paulus war nur ein Sprachrohr. Jeder Prediger heute, der wirklich auf dem Wort steht, ist nur ein Sprachrohr. Bruder Branham ist nur ein Sprachrohr. Bruder Branham gab nur weiter, Ihr könnt verstehen, warum ist Bruder Branham, ist der Elia, ist richtig, Malachi 4. Ist erstaunlich, in Malachi 4, bevor es zu Malachi 4 kommt, sagt uns Malachi, bevor ihr zu Elia kommt, vergesst nicht Mose. Ne, sagt er in Elia, in Malachi heißt es, bevor er sagte, siehe, ich sende euch Elia, da sagt Malachi, spricht aus, gedenktet an Moses. Ja, also im Endeffekt möchte er, dass wir so weit wie Elia verstehen Moses. Und Moses war einfach ein Sprachrohr Gottes. Moses war, gab das weiter. Moses war es gegeben, dass er Israel sagen konnte, das ist der Zustand, das ist der Ort, den Gott mag, den Gott gerne hat, den Gott haben möchte, damit er wohnen kann. So sehen wir in dieser Zeit, warum er wieder einen Mann hatte, eben diesen Tagen war es William Branham, der uns sagen konnte, wie der Ort, wie der Zustand, was die Anforderungen oder was die Merkmale der christlichen Gemeinde heute sind und sein müssen, damit Gott kommt und sich ausleben kann. Das ist übrigens die Apostelgeschichte in einer Fortsetzung. Ja, das gehen wir vielleicht ganz kurz nachher zurück, weil das war nämlich die erste Gemeinde. Das war die erste Gemeinde, die Urgemeinde. Ganz kurz nur, 2. Mose, vielleicht das lese ich vielleicht ganz kurz, 2. Mose 38, nur eine Sache, die einen ganz kleinen Eindruck geben, so was Gott dem Moses alles mitgab. Also ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr das alles lest und ihr betrachtet den Tempel, der dort war, die Stiftshütte, die Moses hier machte, nach einem Vorbild, was er im Himmel sah, ist richtig, das war schön. Also, ich sage mal ganz vorsichtig, versteht mich jetzt richtig, Gott kleckert nicht, Gott klotzt. Also, wenn er was macht, dann macht er das richtig. Und dann nicht nur hier ein bisschen, da ein bisschen, sondern dann macht er es richtig. Und genauso möchte Gott seine Gemeinde haben. Er möchte nicht nur hier ein bisschen, da ein bisschen, er möchte richtige Gläubige haben. Er möchte Menschen haben, die mit von ganzem Herzen sich ihm ausliefern können, die alles das, was ihm gefällt, zum Ausdruck bringen. Und dann müsst ihr euch nicht wundern. Dann muss man sich nicht wundern, wenn Gott beginnt zu leben. Dann muss man sich nicht wundern, wenn das Übernatürliche passiert. Weil das ist genau das, was passiert, wenn Gott sich wohlfühlt. Und das bedeutet eigentlich auch eine christliche Gemeinde. 2. Mose 38, nur mal einen ganz kleinen Hintergrund. Das sind nur 2. Mose 38, 24 und 25. nur als kleinen Hintergrund zu legen. 2. Mose 38. Mir schnell, dass ich das schnell aufschlage. 24 und 25. Und jetzt reden wir eigentlich, pass auf, das war jetzt interessant, oder? Jetzt so ein bisschen summiert zusammen, ja, was jetzt wirklich in diesem Bau verwandt wurde, was aufgewendet wurde. Und das heißt, da alles Gold, das verarbeitet wurde in diesem ganzen Werk des Heiligtums, das Gold, das als freiwillige Gabe gegeben wurde, betrug 29 Talente. Wenn wir ein Klein und 730 Schekel und so weiter. Ich habe das mal heute Morgen ganz schnell ein bisschen recherchiert, versucht. Also ein Talent ist ungefähr zwischen 30 und 50 Kilo Gold. Also wisst ihr, da wurde mehr wie eine Tonne Gold verarbeitet. Ich dachte, das ist eine Nummer, das ist interessant. Dass Gott nicht nur hier ein bisschen Goldstaub dran und ein bisschen hier, sondern dass er wirklich sagt, und ihr wisst, Gold, wisst ihr auch als Bibelkenner, spricht von Gottheit. Das bedeutet, dass was Gott wirklich in seine Gemeinde eingearbeitet, was er sehen möchte, wo er sich wohlfühlt, ja, ihr seht Gold und geht dann noch ein bisschen weiter, dann sehen wir nachher noch, was er da an Silber, Silber spricht von Erlösung, das wissen wir, was er an, kannst du noch einen Vers weitermachen? Okay. Das Silber aber von den Gezählten der Gemeinde betrug 100 Talente. Also Silber eigentlich, rechnet's mal 30, 40 Kilo, dann wisst ihr, 3 bis 4 Tonnen Silber wurden verarbeitet. Also ich glaube, das macht deutlich, mehr möchte ich gar nicht, das macht deutlich, wir können alle anderen Sachen noch nehmen, die da sind. Das macht deutlich, also wenn Gott etwas macht, er möchte es schön haben. Er möchte es einfach schön haben. Und wenn Gottes Schönheit das, was er Schönheit nennt, dann kommt er und wohnt. Ja, aber ihr seht einfach, und das sind nicht Anforderungen, die Moses hatte, das sind nicht Anforderungen, die Moses stellte, das sind Anforderungen oder Merkmale, die Gott stellte. Die sagte, so stelle ich mir meine Gemeinde vor, und wenn ich das habe, dann komme ich und dann wohne ich in dieser Gemeinde. Versteht ihr? Und das ist so der Ursprung eigentlich, den wir sehen. Genauso die christliche Gemeinde, die nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt im Obersaal mehr oder weniger entstand oder aus dem Obersaal hervorging, die erste, die christliche Gemeinde, sehen wir, dass die musste dann irgendwann verstehen, also pass mal auf, ich habe nicht nur dieses wunderbare Gebäude, ihr seid nicht nur so kostbar wie das, sondern ich habe jetzt auch noch einen Preis bezahlt für euch. Ja? Und ihr alle wisst, wenn ihr in einer Mietwohnung lebt oder besser in einem Haus, was ihr teuer bezahlt habt, wo ihr viel, viel gegeben habt, dann ist es normal, dass ihr euch das Haus so einrichtet, wie ihr möchtet. Ja, dass ihr es euch wirklich zu Hause einrichtet. Ich denke, dann weiß jeder, und speziell hier die neutestamentliche oder die christliche Gemeinde eigentlich, die wirklich die Grundlage hat in dem Sterben oder in dem Tod von Christus, bedeutet also, ihr ist nicht nur der Bau, den wir im Alten Testament sehen, die Werthaltigkeit, sondern, ihr alle versteht das, das gab es ein Verlorenwerden und ein Wiedergefundenwerden, ein Erlösen, der Preis wurde bezahlt, dann hat das für Gott, hat das noch einen viel größeren Wert. Also ihr habt für Gott noch einen viel größeren Wert wie dieser Tempel im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr Amen sagen könnt dazu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir bei den Anforderungen sehen, die Anforderungen, die gestellt werden an eine christliche Gemeinde. Warum die Anforderungen gestellt werden, was die Merkmale sind und die Anforderungen, ich sage, da könnten wir genauso wie wir 2. Mose 25, 31 lesen könnten, können wir eigentlich, das ganze Neue Testament bringt eigentlich immer wieder Dinge hervor, speziell Paulus, der von den Anforderungen spricht an die Gemeinde. Was Gottes Anforderungen, denn die erste Gemeinde, als sie begann, das war schon etwas, wo Gott wohnen konnte. Versteht ihr, und überlegt die, was für Anforderungen oder was für Merkmale, lasst mich so sagen, diese Gruppe im Obersaal hatte. Und wie der Prophet uns sagt, für ein paar Jahre blieb sie auch so. Das bedeutet tatsächlich, Gott konnte wohnen. Das ist über die Jahre und Jahrhunderte verloren gegangen. Ja, und das werden wir heute Nachmittag, denke ich, hören, Bruder Gerd, über die Wiedererstattung. Aber es kam eine Wiedererstattung. Und das bedeutet eigentlich, eine Gemeinde kommt wieder in den Zustand zurück, dass Gott wohnen kann. Dass Gott wirklich wohnen kann. Und wenn Gott wohnen kann, das sage ich heute, wenn Gott wohnen kann in unserem Leben, dann ist es kaum zu beschreiben, was Gott tun kann. Ihr habt die Beispiele der ersten Gemeinde vor Augen, was passieren kann, was geschehen kann. Was ich würde sogar sagen, was kein Wunder ist, sondern was das ist, wenn Gott wohnen kann. Also wenn Gott wohnen kann, glaubt mir, im Garten Eden, Adam, da ging es nicht so sehr um Wunder. Was Adam tat, tat er, weil er es tat. Wenn Adam auf dem Wasser ging, dann war das für ihn kein Wunder. Dann war das das, was er tat, weil dafür war er da. Versteht ihr? Und genauso ist das. Darf ich das sagen auch, für Gott gibt es in dem Sinne keine Wunder, er lebt sich einfach aus. Für uns sind das Wunder, das gibt's ja gar nicht, das geht nicht. Doch, nein, für Gott nicht. Für Gott ist es kein Wunder, für Gott ist es, ich lebe mich aus. Und genauso ist es heute, Gott möchte sich ausleben in einer Weise, er möchte Dinge zeigen, auch in dieser Gemeinde heute, was er in der Gemeinde in Laodicea absolut nicht mehr konnte. Wisst ihr warum nicht? Weil sie hat ihn schlussendlich rausgetan, außerhalb der Gemeinde steht er. Er möchte doch nur zurückkommen. Was möchte er zurück? Er möchte leben, er möchte wohnen. Er möchte sich ausleben in der Gemeinde. Aber Laodicea hat es ihm schlussendlich verwehrt. Warum haben sie das? Heute nicht darauf ein, das würde zu weit gehen. Aber hier sehen wir, glaube ich, relativ deutlich eigentlich, was Gottes Plan war. Und hier waren eben direkt nach dem Obersaal gehen, glaube ich, 2 oder 3 von seinen Jüngern. Und ihr alle wisst, dass sie sich aufgemacht haben und ihnen wurde dann gesagt, also pass mal auf, ihr braucht kein Geld mitnehmen. Ja, also das ist irgendwo so, ihr braucht kein Geld mitnehmen. Weil wenn ihr Geld mitnehmt, kommt ihr nur in die Versuchung, das Geld zu benutzen. Also ihr braucht kein Geld mitnehmen, alles klar. So, und ihr merkt, das war jetzt nicht irgendwo ein Gemeindedogma, sondern das war einfach irgendwo eine Anforderung, die seht ihr, wie Gott sie losschickte. Und dann, oder Jesus sie losschickte im Endeffekt. Und dann gingen sie los und dann kamen sie, zwei von den Jüngern, kamen dann irgendwann an ein Tor. Und das sehen wir, das bezeichnen wir dann als die Apostelgeschichte. Das Wirken des Heiligen Geistes in den Aposteln. Aber nicht nur Aposteln, sondern in der Gemeinde. Das betraf die Apostel, das sehen wir, aber es betraf nicht nur die Apostel, sondern es betraf die Gläubigen. Und viele Dinge sind gar nicht aufgeschrieben, die passiert sind. Wie viele waren im Obersaal? 120. Von wie vielen ist was aufgeschrieben? Von ein ganz paar. Aber es passierte viel mehr, versteht ihr? Es passierte viel mehr, was eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes war. Und wir werden vielleicht in Bälde, werden wir mit den Leuten darüber reden können, was alles passiert ist, was nicht aufgeschrieben war. Das sind erstaunliche Dinge, genau dasselbe, was heute passiert. Versteht ihr, wir kriegen so viel von einigen, ja, ich sag mal, bekannten Predigern oder bekannten Gemeinden, kriegen wir viel mit, was läuft, aber was wirklich läuft, das kriegen wir gar nicht mit. Weil was Gott wirklich heute tut in dem Einzelnen, was die Apostelgeschichte ist, das kriegen wir kaum mit, weil es würde die Bücher sprengen. Es sprengt die Fassung, wie Gott sich heute zum Ausdruck bringt in jedem Einzelnen. Und ich hoffe, das können wir sehen, weil das ist die Gemeinde, das möchte er. Deswegen möchte er seine Gemeinde schön haben. Deswegen hat er Anforderungen an seine Gemeinde, dass er kommen kann. Und ich sage mal, wenn die Anforderungen erfüllt sind, müssen wir uns nicht wundern, wenn Gott anfängt zu leben. Und sie gingen dann und kamen um die Ecke, aus dem Obersaal, die erste Gemeinde. Das war wirklich bevor eine andere Welle reinschwappte. Ja, das war, Bruder Manam sagte noch, wie lange das so war, kann man nicht sagen, aber was war das? Stumpf weg. Sie gingen einfach und es waren nicht sie, die jetzt versuchten, was zu tun, aber sie waren einfach, sie wandelten in den Anforderungen des Wortes. Und ihr könnt verstehen, eine ganz große Anforderung der ersten Gemeinde, die sie erfüllte, war, sie war unabhängig. Das war eine ganz große Anforderung, die sie erfüllte, die sie auslebte. Die ihr nicht gesagt wurde, du musst unabhängig sein, sondern das waren sie. Versteht, das war diese Gemeinde, 120 war unabhängig. Und doch hatten sie eine Führerschaft auch dort. Aber das konnte Gott nehmen und sie konnten gehen und sie kamen an das Tor und da lag ein Bettler. Richtig? Da lag ein Bettler. Was denkt ihr bei einem Bettler? Also dieser Bettler wollte eigentlich, der wollte nicht unbedingt gesund werden. Der bettelte nicht um Gesundheit, der bettelte um Geld. Okay, also es war nicht so, bitte, ich muss gesund werden damit. Nein, der sagte, ich brauche Geld. Was sagten die beiden? Silber und Gold, das haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir. Versteht ihr? Also es war wirklich etwas. Und ich bin überzeugt, der Bettler, der da saß, der war baff. Und er sagte, also ich kriege nicht nur Geld, sondern ich werde auch noch geheilt. Versteht ihr einfach, wo ich sage, oh meine Güte nochmal, was war es? Gott, der sich begann auszuleben. Gott, der begann zu zeigen, was in ihm steckt, wenn er einen Ort hat, wo er leben kann, wo er wohnen kann, wo er sich ausleben kann. Und macht euch keine Vorstellung. Wir haben es in diesen Tagen, haben wir gesehen, was möglich ist, wenn Gott einen Wohnort hat. Ich meine, wir reden hier zu Menschen, und ich denke, das sehen wir, die Bibel, ich denke mal, kennen oder die zumindest die Bibel lieben, wir sehen das in der Bibel, wozu Gott in der Lage ist, wenn er einen Ort hat, wo er leben kann. Es ist unglaublich, was Gott von sich selber zeigen kann. Dinge, wo uns meiner Meinung nach irgendwann wirklich die Kinnlade wegfällt und sagen, ja, also das hätten wir nie gedacht, dass das in Gott steckt. Aber genau dafür sind wir heute hier. Dass ihr, Gott möchte euch haben und durch euch ausleben, was er ist. Deswegen konnte er sagen, glaubt ihr, dass alles, was in Gott war, in Jesus Christus war? Wer kann das glauben? Hundertprozentig. Glaubt ihr auch, dass alles, was in Christus war, durch den Heiligen Geist in seine Gemeinde gekommen ist? Das ist die erste Gemeinde. Das ist die Urgemeinde, das ist die erste Gemeinde, wo der Heilige Geist in die Gemeinde kam, in wirklich einen vorbereiteten Ort, wo er wohnen konnte. Wo er wirklich leben konnte. Da gab es noch nicht, oh, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das gab es noch nicht in der ersten Gemeinde. Begrenzung, versteht ihr? Und das ist genau, wo Denominationen über die Jahrhunderte Begrenzung gebracht haben. Gesagt haben, aber nein, das ist nicht möglich gemäß unserem Verständnis. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das sehen wir auch speziell in dieser Zeit. Ich denke, ich darf das ruhig erwähnen. In der Zeit deswegen konnte eine Hattie Wright Dinge sagen, wo man sagt, wow, was ist das denn jetzt? Dass eine Hattie Wright ein vorbereiteter Ort war, versteht ihr, wo Gott wohnen konnte. Und jetzt konnte Gott Dinge zum Ausdruck bringen, wo ihr sagt, ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auch im Wort enthalten ist. Aber tatsächlich ausgelebt. Versteht ihr? Das ist genau das, wofür Gott eigentlich eine Gemeinde haben möchte. Und wenn er eine Gemeinde hat und wenn er seine Gemeinde hat, und das gehen wir weiter, dann, wenn er wirklich einen Ort hat, wo er wohnen kann, und das war die Originalgemeinde, dann lebt er sich aus. Aber es blieb nicht ganz lange diese freie Gemeinde, diese erste Gemeinde, die ja noch aus, ist auch eigentlich unabhängig, weil in Christo gibt es weder Juden noch Heiden, in Christus sind wir alle gleich, richtig? Also es war unabhängig, dass die erste Gemeinde eigentlich im Ursprung fast nur oder ausschließlich Juden waren und nachher erst zu den Nationen das ging. Ja, wir sehen das schon im Alten Testament, da betraf das eigentlich mehr oder weniger nur die Juden, sein Volk, ne? Was als Moses dann sprach. Das war wirklich ein Schattenbild, ein Typ darauf, was Gott vorhat. Wenn Gott einen Platz hat, der seinen Anforderungen, seinen Wünschen, darf ich das besser gesagt wünschen, Anforderungen hört sich manchmal so drückend an, sondern wir müssen dies tun, das darf man nicht, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, ihr müsst dies tun oder dürft das nicht tun, das ist nicht das Evangelium. Ne, als er sagte, was muss ich tun, um Glaube an den Herrn Jesus Christus, das war eigentlich die Bedingung. So sehen wir das aber schon eben im Alten Testament. Und dann hat Gott gesagt, dann hat er gesagt, okay, wenn ihr mir diese Wünsche erfüllt, die ich habe, das so und so und so machen, dann komme ich und dann wohne ich. Und das müssen wir heute verstehen, was wir durch die Botschaft gehört haben, dass was Paulus uns mitgibt, ist nicht nur, das dürft ihr nicht und das sollt ihr nicht, dann seid ihr liebe Menschen. Sondern er zeigt uns das, was Gottes Wunsch ist an die Gemeinde. Und das, deswegen werden wir das gleich noch lesen von Paulus ganz kurz, was er zu den interessanten Vergleich, den Paulus macht. Aber ganz, ganz wichtig auch zu sehen, es war nicht Jehova, der direkt zu Israel sprach, sondern es war Moses, der zu Israel sprach. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner, so, dann verstehen wir auch, warum es auch im Endeffekt Paulus war, ne? Es war ja nicht direkt Jesus. Sondern es war Paulus, der das Neue Testament in der Mehrzahl, in der überwiegenden Maße, Paulus schrieb das Neue Testament, richtig? Ihr habt nicht ersten Jesus, zweiten Jesus, dritten Jesus, sondern ihr habt genauso wenig wie ihr ersten Adam, zweiten Adam, dritten Adam habt, ihr habt ersten Mose, zweiten Mose, dritten Mose, vierten Mose, fünften Mose. Schon erstaunlich, oder? Also wenn ihr den Anfang der Bibel lest, ist erster Mose, nicht erster Adam. Also es war im Endeffekt Mose, der das hörte und aufschrieb, was Adam sagte. Richtig? Das ist irgendwo Gottes Prinzip, dass es so macht Gott ist. Ja, und so machte er das genauso mit den Kindern Israel und so macht er das genauso heute. Dann verstehen wir, dass Gott ein Gefäß haben muss. Deswegen, sobald ihr an Elia denkt, vergesst Moses nicht. Sobald ihr an Moses denkt, erinnert euch, das ist Elia. Mose konnte den Kindern Israel ganz klar sagen, hier, das sind die Anforderungen, das sind die Wünsche Gottes an seine Gemeinde, an sein Haus, an seinen Bau. Wenn er diesen Anforderungen, wenn die da sind, seine Wünsche erfüllt sind, dann kommt er und wohnt. Und ich sage heute, wenn wir den Wünschen Gottes nachkommen, dann ist unbeschreiblich, was Gott tun kann, wie er sich offenbaren kann. Weil dann kommt er und er möchte, habt ihr gehört oder haben wir zusammen gelesen, er möchte wohnen. Er kommt und er möchte unter dem Volk wohnen. Er möchte nicht nur zu Besuch kommen ab und zu mal, sondern er möchte dort wohnen. To dwell bedeutet auch wirklich sich auszuleben. Wirklich sich in euch, durch euch auszuleben. Ihr seid schlussendlich das, was Gott sein will. Das seid ihr heute. Ich glaube, das ist nicht zu weit, oder? Ich glaube, das dürfen wir alle nehmen, weil ich glaube, da kommen wir zu. Deswegen Gemeinde hier, deswegen gibt es Gemeinden. Das ist der Grund. Nicht nur, dass wir ein schönes Gebäude haben, sondern eine Gemeinde ist dafür da, ein Ort ist dafür da und die Menschen sind dafür da, dass Gott sich ausleben kann. Dass Gott wirklich wohnen kann. Und ich möchte es nicht zu lange machen, aber das ist im Endeffekt, Und das fand ich auch so inspirierend. Für mich eine große Inspiration in den letzten Wochen und Monaten ist das, wo der Klaus auch stehen hat oder was er in die Einladung geschrieben hat. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wisst ihr, ich glaube, das ist genau das, wo ihr heute dafür da seid. Gott möchte euch heute dafür haben, dass diese Schriftstelle sich heute erfüllen kann. Er möchte durch euch zeigen, dass Jesus Christus nicht nur gestern derselbe war, sondern dass er heute derselbe ist. Aber dass es derselbe Gott ist, der lebt heute. Das möchte er zeigen. Deswegen ist diese Schriftstelle so wunderbar eigentlich passend für die Gemeinde auch, für eine Gemeinde, hier ist Jesus Christus. Hier kann Jesus Christus derselbe sein. Hier kann er sein. Hier hat er einen Wohnort. Hier hat er ein Zuhause. Hier hat er Menschen. Hier werden die Anforderungen, hier werden seinen Wünschen nachgekommen. Ist das in Ordnung, wenn man sagt Wünsche? Ist vielleicht mal besser wie Anforderungen. Weil das sind seine Wünsche, die er hat. Ich möchte es so haben. Ich möchte es so haben. Und wenn ich es so und so und so. Du denkst vielleicht, Andreas, das sind aber komische Wünsche. Wenn ihr den Tempel euch durchliest, dann denkt ihr manchmal schon, ja, das ist Gottes Wunsch, oder? Da kannst du sagen, ja, das finde ich jetzt gar nicht so, habe ich nichts mit zu tun. Weil das ist sein Wunsch. Sein Wunsch, den er, also wir sollten aufhören gemäß, weil unsere Wünsche unterliegen unserer Herkunft, unsere Wünsche unterliegen unserer Kultur, unserer Rasse. So, auf den Grund haben wir unsere Wünsche. Aber Gott ist nicht so. Gottes Wünsche sind Gottes Wünsche. Und deswegen sollten wir verstehen, wenn Gott Wünsche an uns hat, das sind seine Wünsche an uns. Und wenn wir diesen Wünschen nachkommen, dann ist es unbeschreiblich, was Gott tun kann. Heute. Oder darf ich auch sagen, was Gott tut. Amen. Denn Jesus Christus wird nicht derselbe sein, sondern Jesus Christus ist derselbe. Das heißt, wo er heute einen Wohnort findet, der seinen Wünschen entspricht, lebt er. Da lebt er. Da ist er zu Hause. Lass mich zwei, drei Beispiele noch aus der Bibel nehmen, die das vielleicht noch auch ein bisschen, auch aus dem Alten Testament, die das ein bisschen untermauern oder auch ein bisschen deutlich machen, bevor wir dann ganz zum Abschluss noch zu Paulus noch einmal kommen, der dann eben auch die Gemeinde interessanterweise vergleicht mit einer Frau. Ja, der die Gemeinde wirklich vergleicht mit einer Frau. Das heißt, wenn wir eine Frau sehen in der Bibel, dann wissen wir immer, ist es auch die Gemeinde gemeint. Auch ein Typ auf die Gemeinde. Es ist interessant, dass wir eigentlich aus den ganzen 66 Büchern, die wir haben in der Bibel, ich glaube, es sind nur zwei, die den Namen einer Frau tragen. Und die findet ihr nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Schon erstaunlich, was wir im Alten Testament für Hinweise haben. Ich glaube, selbst ein Martin Luther hatte Mühe, diese beiden Bücher zu platzieren. Aber wir wissen, sie gehören dazu. Aber sie sind im Alten Testament. Okay? Das zeigt sich deutlich im Alten Testament, ein Typ und ein Schattenbild. Das bedeutet, wenn ihr das Buch Ruth lest, wenn ihr das Buch Esther lest, stellt ihr fest, da spricht Gott über sein, das hat er dort reingeschrieben, das ist ein Typ auf seine Gemeinde. Das ist absolut ein Typ auf seine Gemeinde. Und guckt, was er durch Ruth tun konnte. Ihr wisst, wer durch Ruth hervorkam. Ihr wisst, dass durch Ruth, wer kam durch Ruth hervor? Boas. Und ihr wisst, dass durch Boas folgt weiter. Irgendwann findet ihr dann, das sind Bausteine in der Linie Jesu Christi. Wollt ihr auch ein Baustein sein in der Linie Jesu Christi? Ja? Ja klar. Ihr müsst euch nicht wundern, wenn Gott das macht. Ihr müsst euch nicht wundern. Ruth musste sich nicht wundern, dass Boas sie zur Frau nimmt und sagt so. Dann musste sie nicht wundern, weil sie wisst ihr, als Boas sie sah, fragte er nicht Ruth selber, sondern er fragte den ersten Schnitter, das bedeutet den Hauptaufseher, den fragte er, wer ist das? Und dann sagte dieser Hauptaufseher, das ist, stell dir sie vor, sie fiel Boas ins Auge. Warum? Sie zeigte Dinge, die seinen Wünschen entsprach. Versteht ihr das? Sie zeigte Dinge in ihrem Leben, das entsprach seinen Wünschen. Und dann merkte er irgendwann später, sie wurde ein Teil der großen Offenbarung. Sie wurde buchstäblich ein Teil des Geschlechts und der Fortsetzung oder des Kommens von Jesus Christus. Genauso seht ihr das mit Esther in der Bibel, nicht anders. Wenn ihr seht, Esther, auch ein wunderbarer Typ im Alten Testament, ein wunderbarer Typ auf die Gemeinde, auf die wahre Brautgemeinde im Neuen Testament. Ein wunderbarer Typ. Hier hat sie jemanden, hier ist ein Mann, der heißt Hegai, wieder ein Mann. Es ist nicht der König selbst, der zu ihr spricht, sondern es ist wieder jemand dazwischen, Hegai genannt. Ist wieder da und dieser Hegai macht ihr ganz klar deutlich, meine liebe Esther, das ist genau das, was der König mag, das ist sein Wunsch. Amen. Ich denke, wir können alle froh und dankbar sein, dass wir heute jemanden haben, der uns wirklich deutlich macht, was Gott wünscht. Und während Esther sich so kleidete, alles annahm, was Hegai ihr sagte, dann kam irgendwann der König vorbei und guckte rum und sagte, die nehme ich. Das ist meine Wahl. Warum? Warum? Hier kann ich mir vorstellen, das geht jetzt weit, aber ich denke, hier kann ich mir vorstellen, da will ich wohnen. Da möchte ich wohnen. Und wenn ihr alleine die Geschichte seht, was durch Esther wirklich geschehen konnte, selbst der König sagte irgendwann zu ihr, Esther, das sind Dinge, die kann ich nicht tun. Nur durch dich kann ich die Dinge tun. So weit ging es. Also und ich glaube, das war schon bestechend, wenn ihr die Geschichte liest, wir gehen nicht drauf ein, es ist schon sehr, sehr bestechend, was dort alles geschehen ist, dass plötzlich Esther, aber ihr versteht, das war genau der Grund, warum der König sie geheiratet hat. Weil er sah in ihr, das ist mein Wohnort, dort kann ich wohnen, diese Frau hat Potenzial, diese Gemeinde hat Potenzial, diese Gemeinde hat die Grundvoraussetzung, da kann ich wohnen. Und deswegen glaube ich, das findet ihr aber alles im Alten Testament wieder. Also die beiden Bücher sind im Alten Testament geschrieben. Ein Zeichen, ein Typ darauf, was die neutestamentliche Gemeinde, die christliche Gemeinde sein soll und sein kann. Ein, zwei Beispiele und dann kommen wir schon zum Ende, weil ich möchte es nicht zu weit ziehen. Einfach nur zu sehen, Anforderung an die christliche Gemeinde. Diese christliche Gemeinde, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, die dann, wir wissen, das Evangelium oder es kam dann mehr von den Nationen dazu, so bis schlussendlich dann irgendwann heute vielleicht wir da sind. Diese Gemeinde, was verlor sie? Was verlor sie? Es kam eine Zeit, und das ging relativ schnell, selbst als Paulus schon kam zur Gemeinde, als Paulus zu dieser ersten Gemeinde kam, stellte Paulus fest, Gott kann nicht mehr wohnen, wie er wohnen wollte. Das stellte er schon recht schnell fest. Deswegen findet ihr dann in den Briefen, deswegen lest Paulus, er versuchte die Gemeinde wieder in einen Zustand zu bringen, sodass Gott in ihnen wohnen kann. Ja? Das versuchte er. Deswegen lesen wir das, was wir lesen in der Bibel, speziell von Paulus an die Gemeinde. Deswegen lesen wir das, was versucht er hier. Er sagte, seid ihr gefallen von der Gnade Gottes? Was ist los? Wer hat euch verhext? Spricht Paulus zu den Gemeinden. Also irgendwas ist geschehen. Gott kann sich nicht mehr ausleben. Gott kann nicht mehr wohnen, wie er wohnen möchte. Und ich glaube, das ist das, was wir dann auch wahrscheinlich in der Wiedererstattung sehen werden, wie Gott dann eine Gemeinde, diese Gemeinde wiederherstellt, wiedererstattet. Amen. Und ich glaube, da befinden wir uns heute in einer wiedererstatteten Gemeinde. Denn er hat gesagt, siehe, ich werde wiedererstatten all die Jahre, diese Macht weggenommen hat, weggefressen hat. Haben wir sicherlich längst nicht die Zeit dazu, darauf einzugehen, wie geschickt es kam, dass die Gemeinde gehandicapt war in ihrem Wandel. Wie geschickt es der Feind angestellt hat und dass die Gemeinde gehandicapt war. Und das freie Wirken des Geistes wurde weniger und weniger und weniger. Und ich glaube, das wollen wir wirklich sehen. Aber wenn Hebräer 13, Vers 8 stimmt, dann muss er heute derselbe sein. Das heißt, derselbe, der er war in der ersten Gemeinde, derselbe, der er war, weil der Jehova des Alten Testaments ist Jesus Christus des Neuen. Deswegen, was wir mit Jehova sehen im Alten Testament, sein großer Wunsch, Mose sagt den Kindern, und wenn, dann komme ich und wohne, dieser Wunsch, den müssen wir sogar noch vervielfältigt, weil jetzt ist der Preis bezahlt. Versteht ihr? Jetzt ist noch ein Preis bezahlt, den niemand bezahlen konnte. Und ich glaube, er hat jetzt wirklich das Recht und das Anrecht zu sagen, bitte macht mir mein Haus so schön, wie ich es möchte. Weil ich habe für euch einen teuren Preis bezahlt. Noch einmal, ihr gehört euch nicht selbst. Keiner von uns gehört sich selbst. Amen. Ich glaube, es wird sehr, sehr deutlich, auch im Alten Testament mit einigen, mit zwei, drei Beispielen. Ich liebe die Bibelgeschichten, weil die Bibelgeschichten machen es eigentlich deutlich, oder? Die machen es ganz deutlich in Gottes großen Plan. Den findet ihr in den Bibelgeschichten. Also schon in der Sonntagsschule, wenn ihr nur Bibelgeschichten hört und aufmerksam hört, dann merkt ihr, aha, das ist also Gottes großer Plan. Das hat er vor und das kann er tun. Ihr kennt die Geschichte selbst von Josua. Wisst ihr, es ist erstaunlich, was Gott tun kann. Es ist erstaunlich einfach, oder? Wir haben unsere Idee und ich bin sicher, Josua hatte seine Idee, als er dann über den Jordan kam und Jericho stand vor ihm. Josua hatte seine Idee, wie man das wohl macht. Er war ja ein geschulter, ein trainierter Mann unter Mose und sie hatten viel erlebt. Und er hatte seine Ideen, wie man jetzt, er guckte rum, er wollte sich Jericho angucken, wie kann ich Jericho am allerbesten einnehmen. Und dann sieht er da jemanden stehen und der weist sich aus als der Höchste der Herrscher des Herrn, mit anderen Worten Gott selbst. Und Gott ist wieder in diesem Prinzip unterwegs. Gott möchte zeigen, wer er ist. Und jetzt sagt er Josua etwas, sagt er, hör zu Josua, ihr macht das nicht, wie ihr vielleicht denkt und gewohnt seid. Also da sind Mauern, ich habe keine Ahnung, was sie hatten, ob sie Kanonen oder Gewehre hatten oder weiß ich es nicht. Aber er sagte zu Josua, pass mal auf, ich möchte mich ausleben, okay? Und ihr seid jetzt gerade über den Jordan gekommen, ihr seid gerade alle beschnitten, also ihr habt jetzt einen Zustand, wo ich wohnen kann. So, und versteht ihr das? Also so, wenn ihr dem folgt, werdet ihr das sehen, genauso. Jetzt wirklich ein Zustand hatte Israel erreicht, über den Jordan gehen, kein Murren mehr, kein Zaudern mehr, wirklich einen Zustand erreicht und dann noch eine Beschneidung, die direkt dazu kam. Also hier war wirklich ein Zustand mit Israel erreicht, wo Gott wohnen konnte. Und Gott sagte, diese Chance lasse ich mir nicht nehmen, jetzt kann ich wohnen hier. Und dann kommt er zu Josua und sagt, Josua, hör zu, ihr macht das nicht wie gehabt, ihr habt die dicken Mauern, überlegt ihr nicht, welche Kanonen, welche Kugeln du nehmen kannst, ich mach's anders. Okay, und jetzt geht Josua und dann sagte Gott zu Josua, geh zu den Kindern Israel und sag ihnen Folgendes zu tun. Und ihr alle kennt die Geschichte, oder? Jetzt, was wurde ihnen gesagt? Nimmt die Gewehre, nimmt die Kugel, nimmt die Hammer, nimmt die Meißel. Nein. Was wurde ihnen jetzt gesagt? Könnt ihr lesen, machen wir nicht, nimmt zu viel Zeit weg. Könnt ihr lesen in Josua 6,20. Schlussendlich, am letzten Tag, und ihr müsst verstehen, oben sitzen die Leute auf den Mauern von Jericho und die haben gehört, was Israel in der Lage ist zu tun und so weiter. Und jetzt gucken sie und jetzt sehen sie, die Leute laufen um die Stadt rum. Und irgendwann, glaube ich, am siebten Tag haben die auch gedacht, also irgendwas läuft hier jetzt aber anders. Also irgendwas ist hier nicht so, wie es sein sollte, oder? Die haben dann irgendwas, was ist hier los, oder? Ihr versteht, die zogen dann um die Stadt und... Und ich glaube, war es nicht am letzten Tag, zogen sie nicht siebenmal um die Stadt... Das könnt ihr vorstellen, irgendwann die auf der Mauer haben gedacht, was läuft hier anders? Was ist hier los? Und dann, wisst ihr, dann gab es diesen Posaunenschall. Und wisst ihr was? Und dann fielen die Mauern ein. Schon ungewöhnlich, was Gott tun kann. Schon ungewöhnlich, was Gott tun kann. Also pass auf, Leute, ihr müsst nicht hammern, meißeln, bauen, schießen, sprengen, sondern einfach nur Posaunen. Ihr versteht, was ich bin überzeugt, dass die alle angeguckt haben und gesagt, ja, was für einem großen Gott dienen wir, meine Güte. Hätten wir nie gedacht, dass das in Gott steckt. Versteht ihr, was ich meine, was dabei rauskommt, wenn Gott eine Gemeinde hat, die seinen Anforderungen entspricht, was Gott dann tun kann, was Gott heute tun kann. Oder darf ich weitersehen, was Gott heute tut? Und ich bete immer, Gott, öffne uns die Augen. dass wir sehen, was du heute tust. Amen. Dasselbe würde ich sagen, sehen wir mit Gideon. Dasselbe, eigentlich ähnlich wie im Alten Testament, ist das Letzte eigentlich. Sehen wir mit Gideon. Ihr versteht, Gideon und die Midianiter. Schlussendlich, es sind da 200-300 Leute noch über. Und dann sagt Gideon denen noch, pass mal auf, nimm Krüge und nimm Fackeln. Wo sind die Schwerter? Da müsst ihr schon ein Haus haben, was ihm wohlgefällt, das da mitmacht. Würdet ihr da mitmachen? Hättet ihr euch einen Krug andrehen lassen und eine Fackel? Oder hättet ihr gesagt, Junge, ich glaube, hol lieber mein Schwert raus? Aber nein, Gott brauchte einen Ort, wo er wohnen kann. Amen. Und dann seht ihr, wie geschickt Gott es machte, oder? Israel musste nicht einen Feind erschlagen, die haben sich selber umgebracht. Also könnte es tatsächlich sein, dass es manchmal nicht so schwer sein muss, wie wir denken, wenn wir einfach nur Gottes vorbereiteter Platz und Ort sind, wo er leben kann. Versteht ihr, das ist Gottes großes Ziel und das steckt eigentlich hinter einer christlichen Gemeinde. Das steckt hinter einer wirklich christlichen Gemeinde, dass sie der Wohnort ist des lebendigen Gottes. Amen. Und das wollte ich eigentlich wirklich, auch ich denke, allermeisten von euch, die seid gläubig, uns das bewusst machen. Seid bewusst ein Wohnort des lebendigen Gottes. Ihr wisst, was Gottes Wünsche und Anforderungen sind für diese Zeit. Deswegen hatten wir einen Propheten, der euch gesagt hat, was Gott wünscht, was seine Wünsche sind an diese Gemeinde. Amen. Und wenn diese Gemeinde, diese Brautgemeinde, diese Endzeitgemeinde, diese wiederhergestellte Gemeinde, diese wiedererstattete Gemeinde ganz einfach nur darin lebt, was ihm wohlgefällt, dann tut er Dinge, da sagte selbst Bruder Branham, er sagte, dann kann Gott Dinge tun, von denen hat William Branham keine Ahnung. Amen. Und Bruder Branham kannte schon viel. Bruder Branham hat viel gesehen. Er hat viele Wunder, er hat viele Zeichen, er hat alles gesehen, oder? Und er sagte, Gott kann Dinge tun, von denen William Branham nicht einmal träumt. Amen. Und ich glaube, das ist das, was er heute tut. Amen. Ich glaube, dass wir in der Fortsetzung der Apostelgeschichte leben. Ich glaube das von ganzem Herzen. Weil ich sehe Menschen, die den Wünschen Gottes entsprechen. Die nicht nach diesem Standard leben, diesem Standard oder dem Gemeindestandard oder dem Gemeindestandard oder nach einem Standard eines toten Mannes von Amerika. Bruder Branham hat damit nichts zu tun gehabt. Sondern es war Jesus Christus. Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott segne euch. Lasst uns aufstehen zusammen. Amen. Ich denke. Halleluja. Vielen Dank für das Thema. Vielen Dank. War sehr inspirierend. Das ist die originale, das ist die christliche Urgemeinde gewesen. Wer möchte ein Teil sein? Wer kann sagen, ja, Herr, hilf mir, dass ich ein Teil sein kann dieser Urgemeinde. Amen. Und ich bin überzeugt, das fragt nicht jemand das erste Mal. Ihr habt vielleicht schon oft die Hand dazu erhoben. Möge Gott uns dann die Augen öffnen, dass wir sehen, wir sind schon ein Teil dieser Gemeinde. Was ihr heute manifestiert, gerade als Gläubige, gerade als Kinder Gottes, was ihr heute manifestiert, ist so viel mehr von Gott gezeigt, wie das noch vor 60 Jahren der Fall war, als der Prophet lebte. Ich weiß nicht, ob ihr Amen sagen könnt dazu. Das ist das, was Gott tun kann, wenn er ein Gebäude hat, wenn er einen Leib hat, wenn er ein Haus hat, wo er wohnen kann. Halleluja. Ich frage noch einmal, wer möchte, wer kann sagen, Herr, ich möchte ein Teil dieser Originalgemeinde sein. Halleluja. Meint ihr, dass Gott euer Herz ansieht? Oder warum sagt er immer, Gott sieht hinter die Hand, er sieht euer Herz an. alle. Lass uns beten miteinander. Himmlischer Vater, oh Gott, wir danken dir für solch eine Zeit wie diese. Wir danken dir für solch eine Zeit wie diese, oh Herr, wo Menschen versammelt sind. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht mag sogar jemand hier sein, der manche Dinge zum ersten Mal hört. Vielleicht haben wir auch lange schon in einer Gemeinde gesessen. Wir sitzen lange in einer Gemeinde, sind geboren in eine Gemeinde, geboren in ein gläubiges Elternhaus und haben das vielleicht doch so noch nie gehört. Ich danke dir, o Herr, für deinen großen Plan. Ich danke dir, o Herr, es ist nicht unsere Würdigkeit und nicht unser Wollen und unser Laufen, unser Vollbringen. Es ist deine Auswahl, es ist deine Gnade. Aber Vater, so kommen wir. Und wir wollen dem nachkommen, was wir wissen, was deine Anforderungen, deine Wünsche sind an deine Gemeinde. Und ich glaube, währenddem hier viele sitzen, die diesen Wünschen und Anforderungen lange nachkommen. Möchtest du dein Volk segnen? Möchtest du deine Kinder segnen? Und möchtest du uns die Augen öffnen für die Zeit, in der wir schon angekommen sind? Ist die Zeit, nach Hause zu gehen? Ist die Zeit, Leib zu wechseln? Ist die Zeit, dass das Irdische abgelegt wird und das Himmlische angezogen wird? Ist die Zeit. Und wir danken dir, es sollte eine Wiedererstattung geben. Es sollte eine wiedererstattete Gemeinde da sein. Es sollte so sein wie, nicht eine Kopie der ersten Gemeinde, aber eine Fortsetzung. Nicht einfach eine Kopie von den Aposteln und nicht etwas nachmachen, was sie gemacht haben, sondern original. Eine Fortsetzung der Apostelgeschichte. Jesus Christus, derselbe heute. Wir danken dir, dass wir das sehen können. Und Vater, wer den Wunsch hat, dabei zu sein, weiß ich, wer den Wunsch hat, dabei zu sein und wer das in sich trägt, möchtest du ihm die Augen öffnen, wie weit wir sind und wie weit du ihn benutzt und benutzen kannst und schon benutzt, oh Herr. Dass wir von hier gehen mit einer Sicherheit und mit einer Freude, mit einer Zufriedenheit, wissend, wir sind deine Wahl. Segne Bruder Klaus und die Versammlung hier in besonderer Weise, dieser Ort, diese sicherliche Oase, wenn man kommt. Der Platz, dort ist ein Ort, dort ist etwas, wo Gott wohnen kann. Und in diesem Gebäude sind Menschen, wo Gott wohnen kann. Dann kann ich sagen, Gott ist lebendig hier. Dann kann ich sagen, Jesus Christus ist derselbe. Heute. Wir danken dir dafür und möchtest du ihn und möchtest du auch die Gemeinde, die Versammlung segnen, auch in der Vision, in dem, wie sie vorwärts gehen, möchtest du sie segnen, möchtest du sie stärken, auch alle die, die dazugehören, so und so, nicht nur die, die neu dazukommen, sondern die dazugehören, die hier sind. Oh Herr, die hier geboren sind, die einfach mitkommen, die vielleicht manchmal noch nicht gemerkt haben, worum es geht, öffne uns, öffne jedem die Augen dafür, warum es wirklich diese Gemeinde gibt, warum es diesen Bau gibt und warum es uns gibt. Wir bitten dich, Vater, werde du verherrlicht und komme du und wohne. Komme du und lebe. Das bitten wir, Vater, alles zu deiner Ehre, in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen und Amen. Halleluja.